Herr Jesus Christus, wir dürfen Karfreitag feiern. Und ich bitte dich, Herr Jesus, mach dich lebendig in unserer Mitte ganz neu. Sprich uns ganz neu an. Gerade im Blick auf das, was du für uns da hast. Amen. Als Jesus in diese Welt kam, kam Gott selber. In Jesus kam Gott in unsere Mitte. Und er hat unter den gleichen Bedingungen gelebt wie wir. Nur hat Jesus nie gesündigt. Er hatte nie einen einzigen so einen hässigen Gedanken. Nie ein böses Wort kam aus seinem Mund raus. Also ich denke, mit Jesus zu leben, das muss wie Paradies auf dieser Erde gewesen sein. Also wenn man mit ihm unter einem Dach gelebt hat, das war wie Wellness, wie Ferien, das war wunderschön. Nun mag jemand vielleicht sagen, gut, ja, wenn der ein schönes Leben hatte, oder also wenn das gestimmt hat rundherum, dann war es ja auch nicht so schwierig, so ein freundlicher Typ zu sein. In der Tendenz hat das schon was, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn so rundherum alles stimmt, wenn die Kinderlein schön brav sind, alle gehorsam folgen und mich niemand nervt, dann kann ich auch relativ nett sein. Oder? Ihr vielleicht auch, oder vielleicht seid ihr es auch sonst. Aber wie sieht es aus, wenn wir unter Druck kommen? Ein Dozent am theologischen Seminar hat bei uns jeweils zu sagen gepflegt, wenn man unter Druck kommt, dann kommt das aus dir raus, was wirklich drin ist. Und wisst ihr, wir entschuldigen uns ja dann immer so, ja, der hat halt Stress, jetzt ist er ein bisschen ist ein bisschen genervt, darum ist er ein bisschen nicht so ausgeglichen. Aber eigentlich ist ja genau nur das rausgekommen, was drin ist. Also wenn wir persönlichen Druck haben, das Umfeld uns belastet, dann sehen wir eigentlich, was in unserem Herz drin ist. Das ist wie bei einer Zitrone. Wenn du eine Zitrone hast und die ausdrückst, was kommt raus? Coca-Cola? Nein, es kommt immer dasselbe raus, immer Zitronensaft. Und bei uns ist es auch so. Und wie war das jetzt bei Jesus? Was wirklich im Herz von Jesus drin war, das sehen wir, als er unter den größtmöglichen Druck kam, nämlich als er am Kreuz hing, als er unerträgliche Qualen litt. Und Jesus war etwa 6 Stunden am Kreuz und er hat in diesen 6 Stunden 7 Sätze gesagt. Die 4 Evangelisten haben uns diese Sätze überliefert. Die Reihenfolge ist jetzt nicht ganz gesichert, aber das kommt nicht so drauf an. Ich möchte mit euch mal diese 7 Sätze durchgehen, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Nun, zuerst müssen wir mal sagen, die Verhaftung von Jesus war ein Skandal. Ich meine, in Israel hat niemand so viel Gutes getan wie Jesus. Niemand. Und dann haben sie ihn auch angeklagt aufgrund von falschen Anschuldigungen. Sie haben ihn dann ausgepeitscht. Den Rücken zerfetzt, der Rücken eine offene Wunde. Sie haben ihm das Gesicht blutig geschlagen. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und mit einem Rohr darauf geschlagen, dass sich die Dornen in die Kopfhaut hineinbohren. Sie haben ihn ausgelacht, verspottet und angespien. Und dann musste Jesus einen Balken, den Querbalken eines Kreuzes, aus der Stadt Jerusalem hinaustragen auf den Hügel Golgatha. Und dort haben sie ihn angenagelt an das Holz durch Handgelenke und Füße. Ich meine, das ist ja pervers. Was muss man auf die Idee kommen? Sie haben dann das Kreuz aufgerichtet und da hing er, der Messias der Welt. Jesus war Gott. Jesus Christus war Gott. Und er kam in die Welt, um den Menschen zu helfen. Er kam, um ihnen zu sagen, wo es gut ist, wie man in den Himmel, in die Herrlichkeit zu Gott kommt. Und die Menschen haben ihn misshandelt. Und Jesus sagt dann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was soll Gott, Vater, mit diesen Menschen tun? Er soll ihnen vergeben. Er soll denen vergeben, die den Retter misshandelt haben, die gefoltert und gequält haben. Denen soll er vergeben. Denen, die es überhaupt nicht verdient haben. Und wisst ihr, das ist wirklich krass. Jesus sagt mit anderen Worten, er verteidigt sie noch, sie wissen nicht, was sie tun, Vater. Rechne ihnen das nicht an. Was kommt aus dem Herz raus? unter diesem Druck größtmögliche Liebe. Das ist gewaltig. Unter dem Kreuz standen ja ganz viele Leute und schauten Jesus zu, wie er gelitten hat. Und sie verspotteten ihn: Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Dann werden wir an dich glauben. Und es heißt auch, auf dieselbe Weise schmähten ihn die beiden Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also links und rechts, beide haben ihn auch so verschmäht. Und wisst ihr, diese Schmähungen, diesen Spott, diesen Hass, glaubt ja nicht, dass Jesus das nicht getroffen hätte, dass er das mit links getragen hat. Im Psalm 69, Vers 21 heißt es prophetisch: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber keiner wurde gefunden. Jesus war so allein und so diesem Hass ausgesetzt, sein Herz war gebrochen. Er konnte diesen abgrundtiefen Hass einfach auch nicht verstehen. Aber mit der Zeit hat einer dieser beiden Räuber gemerkt, dass das Herz von Jesus rein ist. Und er begann an ihn zu glauben. Und er hat dann Jesus gesagt: Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus sah den Glauben dieses Mannes und antwortete mit dem zweiten Wort. Er sagte: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, Jesus war in der höchsten Not, die schwerste Situation, und trotzdem hat er sich über diesen Übeltäter erbarmt, hat ihm den letzten Wunsch erfüllt und ihm ewiges Leben geschenkt. Ein weiteres Zeichen dieser außergewöhnlichen Liebe. Das dritte Wort ist auch sehr berührend. Wir müssen ja auch uns vor Augen führen, dass die Menschenmenge, die hat ihn angegafft. Die hat geschaut, wie er leidet, und wie sie alles, sie müssen alles mitbekommen, und hat gesehen, das und dieses. Und das ist so schlimm irgendwie. Und Jesus hat aber die Blicke gesucht der Menschen und hat seine Mutter gesehen, Maria, und Johannes, den Jünger, den er besonders liebte. Und dann hat er zu seiner Mutter gesagt: Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes hat er gesagt: Siehe deine Mutter. Also trotz dieser schweren Lage nimmt er die Not von gewissen Menschen wahr. Und für Maria muss das ja absolut katastrophal gewesen sein, ihr geliebter Sohn, der so leiden muss. Und da will Jesus die beiden Menschen in eine besondere Gemeinschaft führen. Ich meine, Maria hatte noch 4 weitere Söhne. Es ging Jesus also nicht um eine soziale Fürsorge, sondern die beiden sollen sich quasi wie geistlich adoptieren und in eine neue geistliche Gemeinschaft hineinfinden, füreinander da sein. Und das hat ja auch geklappt nachher. Denn Maria war auch dabei am Pfingstfest, als die 120 Jünger beisammen waren, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und auch hier denkt Jesus nicht an sich, nicht an seine Not, sondern an andere Menschen. Und wir hätten das ja alle begriffen und verstanden, wenn er gesagt hätte: So, jetzt muss ich mal für mich schauen, es geht mir so schlecht. Aber wisst ihr, das versteht die Bibel unter Liebe. Diese Selbstaufopferung, die aufopfernde Fürsorge für andere, auch wenn man selber zu kurz kommt, wenn es einem selber schlecht geht. Und auch das war im Herz von Jesus drin, diese Fürsorge für andere. Dann wurde es Mittag, er wurde um 9 Uhr gekreuzigt, es wurde Mittag, im ganzen Land wurde es dunkel, und Jesus schrie mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach 3 Stunden geht es jetzt das erste Mal um ihn selber. Und an dieser Stelle erreicht das Leiden von Jesus seinen Höhepunkt. Bisher hat Jesus gelitten wegen den Verletzungen durch die Menschen, aber jetzt muss sich sein geliebter Vater von ihm zurückziehen. Denn jetzt geschah, was Paulus später mit den Worten beschrieb: Gott verurteilte die Sünde im Fleisch, also in der Person Jesu. Und an einer anderen Stelle sagte Paulus: Gott machte den, Und ich muss das sagen, das finde ich einer der krassesten Sätze der ganzen Bibel. Hört mal zu, Gott machte den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde. Gott machte seinen Sohn zur Sünde. Gott hat in diesem Moment die Sünden der ganzen Menschen zu allen Zeiten auf seinen Sohn gelegt. Er hat nie Sünde gekannt oder getan. Und jetzt wurde er zur personifizierten Sünde. Absolut katastrophal. In einer ganzen Ewigkeit nie wollte er mit dem was zu tun haben. Und darum musste sich der heilige Gott von ihm entfernen. Und wisst ihr, Jesus hatte mit seinem Vater eine Ewigkeit lang eine absolute Harmonie. Die waren ein Herz und eine Seele in Ewigkeit. Und jetzt gibt es einen Bruch zwischen Vater und Sohn. Und das heißt, das habe ich lange nicht verstanden, aber das heißt, der dreieinige Gott hat sich zerbrochen für uns Menschen. Gott hat sich zerbrochen für dich und für mich, damit er uns helfen kann. Und da ist die Hölle über Jesus hereingebrochen. Ich sage es mal ein bisschen salopp. In diesem Moment für 3 Stunden. Mir hat mal ein Mann gesagt, Gott ist ungerecht. Wenn ein Mensch das Rettungsangebot von Jesus nicht annimmt und dann die Ewigkeit in der Verlorenheit leiden muss, muss er viel mehr leiden als Jesus. Der hat ja nur 3 Stunden gelitten. Und ich musste zuerst ziemlich überlegen, dachte, wow, ja, was sagt man da? Ich habe dann das Beste gemacht, was man tun kann, wenn man Fragen hat. Ich habe einen erfahrenen Christen gefragt, du, wie siehst du das? Und der hat mir gesagt, nee, das ist nicht richtig. Weil Jesus war Gott. Und als Gott war er unendlich, oder? Er ist unendlich groß. Und weil Jesus Gott war und unendlich groß ist, der unendliche Gott kann in einer begrenzten Zeit eine unendliche Strafe tragen. Das heißt, Jesus hat nicht weniger gelitten als jemand, der Nein sagt zu Gott und dann die Ewigkeit in der Verlorenheit verbringen muss. Aber im Gegensatz zu diesen Menschen hat er völlig unschuldig und freiwillig gelitten, einfach, dass er uns helfen kann. Eli, Eli, lema sabachthani, das ist ein Ausruf, der steht für den Preis, den Gott für dich und für mich bezahlt hat. Danach war es wahrscheinlich wieder eine längere Zeit ruhig. Jesus hat still vor sich hingelitten, Minute um Minute, Stunde um Stunde. Und dann heißt es in Johannes 19, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, ich habe Durst. Ich habe Durst. Wir sehen auch, die Sätze werden kürzer. Er hat immer mehr Mühe auch mit Atmen. Und im griechischen Grundtext, also heißt es eigentlich ein Wort, dipso. Jesus hat dipso gesagt, das heißt, ich habe Durst. Wahrscheinlich hat er schon lang schrecklichen Durst gehabt. Und die Frage ist ja auch, warum sagt er das erst jetzt? Er sagt das, damit auch diese Prophezeiung erfüllt wird. Im Psalm 69, Vers 22 heißt es nämlich, in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das haben sie nachher danach getan. Also auch in dieser tiefen Not ist er dem Wort des Vaters gehorsam. Er will, dass das hinterste und letzte Wort erfüllt wird, was Gott vorausgesagt hat. Auch wenn es nur ein Detail ist. Und auch da wird die große Liebe zum Vater sichtbar. Im Vers 30 heißt es dann, also von Johannes 19, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Das war das 6. Wort. Es ist vollbracht. Ein Wort der Erlösung. Die schreckliche Strafe, die ist jetzt durch. Die ist abgetragen. Und auch dieser Ausspruch ist im Aramäischen, er hat ja Aramäisch gesprochen, ein Wort, Telestai, hat er gesagt. Telestai! Es ist vollbracht. Das Ziel seines Kommens, das Ziel seines Dienstes ist jetzt erreicht. Es ist geschafft. Er hat die Sünde abgetragen. Und von diesem Augenblick Von diesem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, konnte das Erlösungswerk nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist jetzt ein für alle Mal in alle Ewigkeit unumstößlich und es gilt und ist da. Keine Macht der Welt, kein Teufel kann daran etwas ändern. Das war ein Schrei des Triumphes. Und dieses schreckliche Sterben war nur vermeintlich eine Niederlage. In Tat und Wahrheit war es ein riesiger Sieg. Sieg über Satan, Sieg über die Macht der Sünde, Sieg über den Tod. Und wisst ihr, das war das Ziel der ganzen Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, seit Adam und Eva gesündigt hatten. Hier wollte er hin und jetzt sagt Jesus, jetzt ist es geschafft. Es ist erreicht. Der Sieg ist Tatsache, Rettung, Realität. Gott muss nichts mehr weiter tun. Kein Mensch muss was dazu beitragen. Ein Mensch muss es nur noch annehmen. Da hatte also Jesus seine Mission abgeschlossen und schrie dann mit lauter Stimme seinen siebten und letzten Satz: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er übergab Gott seinen Geist und ist gestorben. Und das Spezielle, oder? Das heißt hier, oder das heißt in diesem Umfeld auch, dass er dann das Haupt neigte und dann übergab er den Geist. Also er hatte bis zum letzten Moment die Kontrolle über alles. Wir würden uns vorstellen, er stirbt und dann fällt der Kopf nieder. Aber er hatte die Kontrolle bis zum letzten Moment. Er hätte auch da noch vom Kreuz steigen können, aber hätte ja keinen Sinn mehr gemacht. Und daran sehen wir auch, dass, übrigens muss ich auch sagen, interessant finde ich auch, das letzte Wort spricht er seinem Vater zu im Himmel. Und wisst ihr, was das erste überlieferte Wort von Jesus ist im Neuen Testament? Also das erste Wort, das Jesus gesagt hat, das aufgeschrieben wurde, das war, als er 12 Jahre alt war und seine Eltern, Josef und Maria, ihn suchten im Tempel. Sie fanden ihn und Jesus sagte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das erste Wort handelt von seinem Vater im Himmel. Das letzte Wort handelt von seinem Vater im Himmel. Das war sein Leben. Von A bis Z auf seinen Vater im Himmel ausgerichtet. Das war sein Leben. Also wir sehen am Kreuz, was kommt aus dem Herzen von Jesus raus, pure Liebe zu Gott Vater und zu den Menschen. Jesus liebt dich. Er liebt dich. Und er möchte dich, er möchte uns vor den Folgen von all unserer Ungerechtigkeit retten. Er will uns neu zu sich nehmen in die Herrlichkeit Gottes. Und was nötig dazu ist, wenn du es nicht schon getan hast, dass du das Geschenk annimmst. Dass du vor Jesus hinstehst und sagst, Jesus, ja, ich bring dir meine Lebensschuld. Vergib du mir und komm in mein Leben. Und wer das macht, der erlebt, dass es wirklich passiert. Dass Jesus vergibt und ein neues, ewiges Leben schenkt. Wisst ihr, und dann ist es so, dass wir dieses neue Leben im Himmel jetzt schon gestalten können. Das heißt, du kannst eigentlich deine Zukunft gestalten. Das ist eine Chance, wie die wir haben. Ich muss sogar sagen, es ist nicht nur eine Chance, es ist eigentlich ein Auftrag. Was wir jetzt mit Jesus leben, in dem gestalten wir unser himmlisches Leben, das wir mal später haben. Denn Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jeder, der die Erlösung erfahren hat, bekommt sein eigenes Kreuz. Wenn du mit Christus lebst, du hast ein unsichtbares Kreuz. Vielleicht hast du es jetzt gerade dabei, wäre noch praktisch, denn wir sollen es ja selber tragen. Wenn du es zu Hause gelassen hast, ja, nächstes Mal mitnehmen. Wo wir hingehen, oder? Das ist das, was Gott in unser Leben hineinlegen will, dass wir es leben für ihn an seiner Stelle. Und dabei wird es auch Druck geben. Dabei wird es Lieblosigkeiten geben, aber mit diesem Kreuz sollen wir Jesus nachfolgen und andere lieben, Gott lieben, und zwar ganz ähnlich, wie es Jesus gemacht hat. Ich glaube, diese sieben Sätze, die Jesus am Kreuz gesagt hat, das ist wie eine Richtschnur für unser Leben. An dem können wir uns entlang angeln und daran ausrichten. Das sind ganz wesentliche Dinge. Das können wir für uns anwenden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass wir denen vergeben, die an uns gesündigt haben, die es nicht verdient haben. Vielleicht hast du solche Erfahrungen gemacht. Menschen haben es wirklich nicht verdient. Gewisse Menschen, die uns so sehr verletzt haben. Und es ist so schwer, es trotzdem zu tun. Und die Frage ist einfach jetzt auch, ob wir das ernst nehmen und daran arbeiten oder ob wir es einfach stehen lassen und nicht vergeben. Und das zweite Satz heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, dass Jesus will, dass wir Menschen zu Jesus hinziehen ins Paradies. Dass wir uns um sie bemühen. Und wisst ihr, dieser Räuber, von dem hier die Rede ist, wahrscheinlich haben wir schon viel von dem gelesen, in einigen Bibelübersetzungen heißt es auch der Schächer am Kreuz, aber das ist ein bisschen ein unverständliches Wort heute. Wisst ihr, wenn du mal im Himmel bist, dann wirst du diesem Räuber begegnen können, als ehemaliger Räuber, jetzt ist er keiner mehr. Und du kannst mit ihm reden, sag du, wie war das am Kreuz? Vielleicht hat Jesus ja noch mehr gesagt, als das, was uns überliefert ist. Und warum ist er dort? Weil Jesus sich um ihn bemüht hat. Und ich fände es Hammer, wenn es mal Menschen hat im Himmel, die dort sind, weil ich mich um sie bemüht habe. Und wenn es Menschen dort hat, weil du dich um sie bemüht hast, das wäre so schön. Und das dritte Wort, Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Das heißt, dass wir selber können anderen Menschen helfen, Gemeinschaft zu fördern, in die Gemeinde hineinzufinden, ihren Platz einzunehmen, dass wir einen Blick haben für die Bedürfnisse anderer. Weil ich denke, wir sind von Grund auf, also die meisten, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, dass wir eher für uns zuerst schauen und wenn es dann noch reicht, noch für andere, im besten Fall. Aber es wäre so wertvoll, wenn wir versuchen würden, immer wieder auch für andere mal einen Blick zu haben. Und wenn wir selber merken, hey, ich bin am Anschlag, ich kann dem nicht helfen, ich sehe das Problem, dass wir vielleicht jemandem sagen, du kannst du mal helfen, ich habe so keine Kraft. Dass wir füreinander schauen, Bedürfnisse wahrnehmen. Mir hat eine Person vor einiger Zeit gesagt, die Gemeinde ist für mich wie eine Familie, ich könnte nicht mehr sein ohne. Und das ist ja so schön, oder? Das ist nicht eine Benzin, also eine Tankstelle, ich gehe mal ein bisschen tanken, dann geht es mir wieder besser, sondern Familie. Familie ist High und Down ist alles, oder? Hoch und tief, man lebt miteinander, man ist füreinander da. So schön. Der vierte Satz, Eli, Eli, lema sabachthani. Halten wir von Gott zugelassenes Leid aus? Das kann manchmal ziemlich herausfordernd sein. Haben wahrscheinlich schon, vielleicht alle schon erlebt. Wenn man Gott vielleicht auch nicht mehr ganz versteht, aber dass wir dann sagen, ich will nicht gegen Gott rebellieren, ich bin ein Mensch, so klein und Gott ist ewig. Auch wenn ich ihn jetzt nicht verstehe, ich will ihm vertrauen, ich entscheide mich dafür, ihm zu vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Und ich halte daran fest, Gott kann aus meinen Schwierigkeiten etwas Wertvolles entstehen lassen für mich und für andere. Wenn ich dranbleibe, denn Jesus hat mal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich glaube auch, wenn du vielleicht gerade im Leiden bist im Moment, Gott kann aus deinem Leiden Frucht schenken für dich und andere, auch wenn du es jetzt nicht siehst. Der fünfte Satz, ich habe Durst. Das heißt, du darfst deine Bedürfnisse aussprechen. Du darfst sie formulieren. Und nicht nur das, lass dir von anderen Menschen dienen. Lass dir helfen. Und für einige Menschen ist das sehr schwer. Aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist es einem peinlich oder man denkt, das darf nicht sein, ich muss es doch selber schaffen. Dann beißt man sich weiter durch und es wird immer schwerer und schwerer. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf, verleugne dich selbst, dann müssen wir uns helfen lassen, in gewissen Zeitpunkten. Weil wir das nicht tun, wird das Kreuz vielleicht zu schwer und dann können wir es nicht mehr tragen. Also wir müssen uns helfen lassen. Und wenn du merkst, ich habe da ein Problem, ja, dann geh in die Seelsorge. Das ist zu wichtig. Also es gibt natürlich auch die anderen, die sich immer nur helfen lassen. Das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Es braucht beides, oder? Auch die Ausgewogenheit. Der sechste Satz, es ist vollbracht. Und das sollte uns ganz besonders wichtig sein. Der Sieg ist errungen. Und wisst ihr, wenn ich so hier stehe, wenn ich jetzt mit geistlichen Augen schauen könnte, würde ich überall, über allen Köpfen sehen, Sieg, 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 Sieg. Der Sieg ist vollbracht. Lebe im Sieg. Der Teufel wird uns immer wieder weismachen, ah, das ist nicht gut und das geht nicht und das ist schwierig und Sieg. Lebe im Sieg, lebe in den Verheißungen Gottes und richte dich immer wieder neu auf den Sieg aus. Das ist so wichtig, dass wir nicht untergehen. Und der letzte Satz, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Bleib dem Vater treu, bis an dein Ende, bis zum letzten Atemzug. Wisst ihr, es ist vielleicht nicht so schwierig, irgendwie eine gewisse Zeit Christ zu sein, aber es bis zum Schluss zu bleiben, das ist das Entscheidende, um das geht's. Und das soll auch unser Fokus sein, bis zur Ziellinie. Und zu all dem fordert uns Karfreitag auf, in gewisser Hinsicht. All das soll irgendwie ein Fokus sein in unserem Leben. Und vielleicht sagst du auch, oh ja, ein Punkt ist mir total wichtig. Dann nimm doch bitte diesen einen Punkt mit. Man könnte ja sagen, nicht zu viel, alles aufs Mal, lass das andere, aber nimm mindestens einen Punkt mit, wo du sagst, hey, da will ich dranbleiben. Und wenn man das alles so sieht auf einmal, dann, oh, das ist ja so viel, das erschlägt mich, das kann ich nicht. Das wäre wieder genau das, was der Feind uns jetzt einreden will. Und darum noch ein letztes und wichtigstes, das letzte Wort, das Jesus an die Menschen gesagt hat, welches war das? Das war Nummer 6. Es ist vollbracht. Und das sollen wir mitnehmen. Dass wir nicht untergehen in dem vielen, was wir alles tun sollen. Lebe im Sieg. Lebe im Denken daran, Jesus hat alles schon getan. Er hat das Kreuz getragen, hat den Sieg errungen. Der Sieg ist da und er lebt in dir. Lebe aus dieser Kraft. Versuche aus dieser Beziehung zu leben, immer wieder neu anzudocken. Und dann können wir dieses Kreuz tragen. Sonst wird es vielleicht zu schwer. Aber diese letzten Worte, nimm die doch mit. Nimm die mit, heute Nachmittag. Sag dir selber, es ist vollbracht. Oder morgen, Montagmorgen beim Aufstehen. Vielleicht bist du müde, denkst, nein, morgen ist ja frei. Morgen ist ja Freitag, oder ist alles anders. Egal, wenn du aufstehst und sagst, es ist schwierig, sag, es ist vollbracht. Und das soll das Schlusswort sein, ihr Lieben. Gott hat es für dich und mich vollbracht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, es ist so etwas Grosses, was du da hast an Karfreitag. Und wir können immer wieder neu probieren, ein bisschen mehr zu verstehen, uns wieder neu zu verstehen. Danke viel, viel mal für all das, was du vorgegangen hast, vorgelebt hast und auch wie du in deinen Tod gegangen bist. Und ich möchte dich jetzt bitten für uns alle, Herr. Du weißt, wo wir stehen, vielleicht an ganz unterschiedlichen Punkten. Vielleicht können wir es nicht einmal formulieren richtig. Vielleicht wissen wir genau, was das Problem ist. Ich bitte dich so fest, hilf, dass wir jetzt den einen Punkt können mindestens mitnehmen, wo wir sagen, da bleibe ich dran. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, du grosser Gott und Heiland, hilf du uns noch mehr in dem Sieg zu leben. Wir sind Sieger in dir. Halleluja, Herr Jesus. Amen.